Guten Morgen, es ist Samstag, der 15. August 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für konsequente Rassentrennung zwischen NPCs und allen anderen Menschenarten, den Podcast nur für Poloshirt-Träger und alle anderen Rechtsextremisten. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg, aber mein Hinweis ist brandneu, der nämlich auf unser großes Familien- und Freundes- und noch nicht Freundes-, aber späterer Freunde- und dann Bekannten-Treffen, nämlich Freihafen 2026 auf Mallorca. Das startet am 30. Oktober auch mit euch. Wenn ihr noch keine Karte habt, dann müsst ihr euch beeilen. Auf freihafen.live gibt es Tickets und alle Infos. Und wenn ihr Erfahrung oder Wissen habt oder irgendetwas aus eurem Leben berichten könnt und möchtet den anderen, um Souveränität zu stärken, dann gehört ihr dort auf die Bühne. Wie das funktioniert, wie ihr da hinkommt und warum, das erfahrt ihr ebenfalls auf freihafen.live. Ich freue mich darauf, euch auf Mallorca endlich mal persönlich zu begrüßen und begrüße mit nicht weniger Freude natürlich meine heutige Runde hier im nackten Niveau. Aus Ostwestfalen wieder dabei ist der YouTube-Satiriker Clownswelt und aus Österreich die Inhaberin der totalen Klimakontrolle dieses Podcasts, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch beiden. Dödel, dödel. Also ein etwas älteres Horn im Vergleich. Ihr Lieben, das Sommerloch ist ja toll dieses Jahr. Es hat den Blick freigegeben auf den Endzustand von Boko Haram, wie ich meine, und seinen Irrsinn. Berlins linksradikales Flaggschiff-Theater Volksbühne hat sich nämlich nicht entblödet, die Rassentrennung wieder einzuführen. Und, kein Scherz, eine Art Negerbaden anzukündigen. Ja, ist so, das habe ich mir nie ausgedacht. Baden nur für Schwarze, alle anderen Rassen verboten. Das haben sie angekündigt und jetzt, ihr habt es bestimmt gelesen, haben sie es wieder abgesagt. Weil Rassismus ein Problem sei. Und zwar nicht ihrer, sondern die negative, hetzende, rassistische Berichterstattung über ihre Rassentrennung. Die sei Rassismus und deswegen habe man mit Blick auf die Sicherheit der Teilnehmer, also der Nicht-Teilnehmer, der nur Schwarzen, das alles wieder abgesagt. Entzieht sich eigentlich jeglicher Kommentierung, meine Frage an euch beide, vor dem Hintergrund dieses Endzustand des Irrsinns. Was war euer maximal Fremdscham-Peinlichkeits-Voko-Moment, den ihr vielleicht mal live miterlebt habt oder zumindest aus erster Hand irgendwie kennt, der so vergleichbar wäre? Ich fange gerne an mit meinem, den ich habe, dass ihr noch eine Sekunde habt, drüber nachzudenken, wenn ihr möchtet. Aber ist jetzt für mich so ein Ding, wo man einfach wo so wunderschön im Brennglas ist, wie bekloppt diese Vokos sind. Also ich habe direkt einen Fall, ich schilder den gerne als erstes.
Bitte.
Ja. Ich habe einen Freund, der muss aus Berlin, herzliche Grüße an der Stelle, mein Lieber, der ist oft bei Ämtern aus Berufsgründen, der ist selbstständig, hat ein Büro in Berlin, ist da recht erfolgreich, ist ein Ingenieur und muss dann zu Ämtern. Und der ist schwarz, dieser besagte Freund. Und da war er vor einiger Zeit mal beim Amt und traf vor diesem Amt dann eine große Gruppe freudestrahlender Menschen, die ihm Frühstück überreichten. Also er kam da an und wurde mit Frühstücksplatten bombardiert und so und ganz laut und langsam hat man auf radebrechend Englisch ihm erklärt, er dürfe sich hier Brote nehmen. Hat er auch gemacht, er ist gerne hungrig, hat die alle eingesteckt, ging weiter ins Amt, hatte seinen Termin, kam wieder raus und bedankte sich im Vorbeigehen, dass es total nett findet, dass er hier morgens mit Frühstück versehen wird. Das hat er im Büro nicht von seinen Mitarbeitern. Ja, die Vokos guckten natürlich reichlich dämlich aus der Wäsche, weil sie einfach meinen, jeder Schwarze ist bedürftig und braucht von ihnen Brötchen und haben gar nicht gemerkt, wie blöd ihr Rassismus ist. Das war schon vor einiger Zeit. Aber Volkspart hat jetzt Ähnliches gemacht. Habt ihr Ähnliches mal erlebt und vielleicht in absoluten Kleinigkeiten mal mitgekriegt, Clowny, wie bekloppt die eigentlich sind in ihrer völligen Blindheit für die eigene Idiotie?
Das ist halt cool, ne? Also ich, vielleicht um einfach perfekt auszuweichen, Faktencheck, fehlender Kontext, die Veranstaltung im Volksbad findet wohl statt, die haben aber die Beschreibung etwas geändert, aber weil das wohl dieselbe NGO ist, werden die Regeln wahrscheinlich genauso gelten wie vorher, weil das ist halt so ein schwarzen Verein im Endeffekt.
Okay. Also und, schwarzes Schwarzenbaden.
das ist ja in diesem Fall einfach dieses, das funktioniert nur, weil es halt keinen Rassismus gegen Weiße gibt und von daher ist rassistische Ausgrenzung gegen Weiße halt kein Rassismus, weil den gibt es ja nicht gegen Weiße, weil sie haben die falsche Hautfarbe dafür, um rassistische Handlungen auch als solche benennen zu dürfen und dann in Anspruch nehmen zu dürfen, dass das nicht gemacht wird, weil dafür haben sie die falsche Hautfarbe, was ganz und gar nicht rassistisch ist, abseits davon.
Der gelernte Lehrer Clowny erklärt uns das Prinzip von Vokal. Danke, ja, ist richtig. Stimmt.
Gerne, ja. Gegen Rassismus heißt auch einfach gegen Rassismus ausüben genau hier.
Verdammt sehr, gut sehr, ausgewichen. Milena, er ist verdammt klug. Gut ausgewichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich muss aber auch noch was zu dieser Geschichte sagen. Übrigens, Clowny, es ist doch abgesagt, das wird jetzt für diese 6 Stunden geschlossen bleiben. Also da darf gar keiner rein, weder schwarz wie noch jetzt? Weiß.
Mein ja. Faktencheck wurde gefaktencheckt oder was?
Ja, vielleicht ja, ist genau. es ja nur die öffentliche Behauptung, dass gar nichts stattfindet. Und heimlich baden die Schwarzen schwarz unter schwarzen Abhängeplan.
Nein, also höchstwahrscheinlich eher nicht. Also es wurde abgesagt, wegen Rassismus natürlich, ist natürlich. Auch völlig klar. Aber ich persönlich halte das ja auch nicht gegen, ich halte das nicht für Rassismus gegen Weiße, sondern gegen Schwarze.
Ja, natürlich.
Das, ich halte das für eine rassistische Herrenmenscheneinstellung, wenn dieser Volksbühnenintendant sagt, also der findet das ja super und sagt, dieses Gebiet geschützte Räume für Menschen mit Diskriminierungserfahrung, ja. Also wir schützen den armen Schwarzen. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit, ja. Also wenn ich schwarz wäre, dann wäre ich richtig sauer. Wieso ist irgendjemand aufgrund seiner Hautfarbe Opfer? Ich meine, wer was werden will in Deutschland, der kann es werden, ob schwarz, weiß oder gelb. Moment. Und ich meine, klar haben viele schlechte Erfahrungen gemacht. Das haben Rothaarige aber auch. Oder dicke Kinder. Ja, also jeder wurde schon mal irgendwie gedisst. Ich weiß noch, meine Nase war, als ich Kind war, in meinem Gesicht etwas zu groß.
Vorsicht, Nina, Nasenthema. Oh, oh. Vorsicht, ja.
Ja, nee, ich habe da ja gar nichts zu vergleichen. Insofern bin ich da raus. Also die Nase, die heute ganz normal im Gesicht ist, war damals schon genauso groß wie heute, aber das Gesicht war kleiner. Also, ja, also wurde ich auch gehänselt. Ich hatte damals auch ein paar Kilo zu viele. Ne? Und dann, weißt du, das ist normal. Ja. Und genau, diese super Hyperempfindlichkeit geht mir richtig auf den Sack. Und ich würde mir das, wenn ich schwarz wäre oder, weiß ich nicht, dunkel wäre, da würde ich mir das verbieten, mich so behandeln zu lassen, so herablassen von diesen weißen Herrenmenschen. Ja, das ist nichts weiter. Also die gesamte Woke-Identitätspolitik ist nichts anderes als umgekehrter Rassismus.
Du bist da fast genauso elegant ausgewichen. Ich darf noch zusetzen, besagter Freund
mir
von mir.
Mir ist nichts eingefallen.
Ist ja, kann ja sein, ist ja völlig in Ordnung. Hast du blendend oder haltsam gefüllt die Zeit? Darum geht's ja. Insofern ist das in Ordnung. Besagter Freund hat selbstverständlich übrigens am Rande selbstverständlich massive Rassismuserfahrungen machen dürfen, unter anderem mit der Berliner Polizei. Herzliche Grüße in die Richtung. Denn selbstverständlich erfahren Schwarze Rassismus, gar keine Frage. Aber sicherlich wollen sie nicht alleine deswegen ins Freibad. Sage ich jetzt mal als klassischer Sprecher für die schwarzen Community. Ihr schreibt mir bitte, wenn es anders ist. Der besagte Freund übrigens auch noch letztes dazu. Kommt auch gerne in so Runden rein, sagt, tach, hier ist der Neger und freut sich über die Blicke der Leute, die total indigniert sind, weil sie das im Gegensatz zu ihm gar nicht lustig finden. Ja, lustig ist der Wahnsinn Oko Harams, aber lustig ist nicht unbedingt der Rest so dessen, was wir zu besprechen haben. Allen voran ist es nicht lustig, was wir jede Woche über die Kriege ganz in unserer Nähe sagen müssen. Da ist es gänzlich unlustig geworden, dank der Frankfurter Allgemeinen Regierungszeitung und durch einen Auftritt ihres Autors in Serbien kulminiert jetzt mehr oder minder der ganze Kriegswunsch der europäischen Kamarilla gegen Russland. Die Nachdenkseiten zitieren und schreiben in Person von Markus Klöckner in dem Fall, er schreibt, können Sie uns Europäern konkret sagen, was wir tun können, um Ihnen zu helfen, mehr Russen zu töten? Mehr russische Soldaten natürlich. Das ist die Frage, die der Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michael Martens, in Serbien auf einer Pressekonferenz mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gestellt hat. Und ja, einige Tage nachdem er das, kurze Zeit nachdem er diese Frage stellte, völlig ohne jeden Zusammenhang, da explodiert in Rom oder nahe Rom mit einer gewaltigen Explosion ein Munitionswerk des deutsch-französischen Rüstungsriesen KNDS, der unter anderem Munition und Artilleriegranaten, glaube ich, für Waffensysteme liefert, die in der Ukraine gegen Russland eingesetzt werden. Nun, Melina, zwei Ereignisse, die erstmal nicht nachweislich etwas miteinander zu tun haben, die aber von Russland sicherlich beide gesehen wurden. Über diesen Auftritt des FATS-Autors in Russland hat sich die russische Führung schon geäußert und auch in Deutschland war man dann doch überrascht über diese sehr direkte Kriegstreiberei. Die FATS hat eine ganz vorsichtige Entfernung von dieser Aussage versucht, nicht so richtig überzeugend. Aus meiner Sicht ein Zeichen für den dringenden Kriegswunsch mit Moskau.
Ja, ich meine, die FATS hat wirklich gesagt, das war missverständlich formuliert. Ich meine, also das.
Also ich habe alles verstanden.
Unmissverständlicher geht es ja nicht, ja. Und die haben ja auch gesagt, die FATS hat gesagt, juristische Schritte zum Schutze von Martens zu ergreifen. Ja, also sie stellen sich explizit hinter Martens und damit natürlich auch hinter seiner Aussage, von der sie sich ja nicht wirklich distanziert haben. Ich kann mir als Mensch überhaupt nicht vorstellen, so eine Frage zu stellen. Dem serbischen Präsidenten Vucic sind die Augenbrauen nur so hochgeschossen. Ja, der hat auch nur gedacht, der hält die EU eh für eine kriegsgeile Maschine. Ja, da hat er ja auch komplett recht. Und aber auch nirgendwo in diesem ganzen kriegsgeilen Mainstream irgendeine Art von Verurteilung von dieser Aussage. Also gerade die, die immer schreien, nie wieder ist jetzt, ja, genau, nie wieder ist jetzt. Also die russische Botschaft hat angekündigt, rechtliche Schritte zu prüfen. Und ich meine, im Grunde spielt man den Russen in die Karten, weil die Russen sind ja auch der Meinung, der Westen bereite gerade einen Krieg gegen sie vor. Ich würde dem sogar irgendwie zustimmen. Und da sind solche Sätze natürlich auch Futter für die eigene russische Propaganda. Ja. Aber ich bin sicher, die Vorbereitungen laufen überall. Ich habe vorgestern, da stand ich minutenlang auf der Terrasse und habe in den Himmel geschaut, weil mein Nachbar angegeben hat, er hat schon 20 Sternschnuppen gesehen. Es ist ja gerade die Zeit der Perseiden.
Ja, die war gerade durch. Habe ich auch gesehen.
Genau, ich nicht. Also ich stand dort, habe in den Himmel gestarrt, so circa 23 Uhr. Und was ich gesehen habe, waren Flugzeuge ohne Ende. Kreuz und quer, das hat so richtig, es war eine richtige Wimmelei da oben am Himmel, nachts um 11. Und ich glaube nicht, dass das ziviler Verkehr war. Also so viele Flieger bei uns gibt's tagsüber bei weitem nicht, ja? Bei weitem nicht. Natürlich sehe ich ab und zu Flieger, aber so viele in jeglicher Höhe, kreuz und quer, ich glaube, das sind tatsächlich Kriegsvorbereitungen.
Kannst du mit Skyscanner zum Beispiel ganz gut anschauen. Ja, siehst du dann mal die Transponder-Signale und kannst dann schon sehen, wenn du da keine siehst oder irgendwelche kryptischen, dann hast du einen guten Hinweis drauf. Ansonsten zeigt es dir an, von wo nach wo sowas fliegt. Aber dass Russland darauf reagiert, das hat Dmitri Medvedev klar gemacht. Das ist ja der Mann für die etwas härteren Worten. Das ist der Paul Brandenburg von Putin, kann man sagen, wenn es um Internetäußerungen geht. Um mich selbst ein bisschen ungebührlich zu loben. Jedenfalls, Medvedev haut ja gerne einen raus. Und hat ja auch darauf schon reagiert, auf diese Äußerung oder auf diese Kriegshetze. Und Clowny, es ist ja wirklich vollkommen unverhohlen, ja. Also mehr russische Soldaten töten und dann fliegt dieses Munitionswerk in die Luft einige Tage danach. Also denen fehlte einfach der Leipziger Busfahrer. Wir wissen, die Leipziger Busfahrer kicken ja Bombendrohnen, so mit einem Roundhouse-Kick aus der Luft. Und
das ist der Hammer, ne?
Ja, Wahnsinn. Da hat ja die NZZ jetzt wieder, um die Führung komplett zu machen, gerade auf X geschrieben, nach dem von Russland versuchten Anschlag in Leipzig. Also sie haben nicht gefragt, war das Russland, sondern sie haben wirklich festgestellt, es war von Russland getan, ja, die NATO-Zürcher Zeitung, also vielleicht haben sie Beweise gefunden, die ich noch nicht kenne, ist in dem Fall das natürlich recht naheliegend, also der zeitliche Zusammenhang lässt irgendwie plausibel annehmen, nicht, dass die Russen sich vielleicht gedacht haben, guck mal, eine Munitionsfabrik weniger.
Ja, plausibel ist alles, was mir plausibel erscheint und wenn es halt gerade passt, ne? Also klar. Jeder Krieg braucht Journalisten, die ihn gebührend begleiten und verkaufen, sage ich jetzt mal, zu der ganzen Causa. Alter, diese Drohnennummer auch die ganze Zeit. Ihr hattet das schon letzte Woche als Thema, deswegen muss man das jetzt nicht nochmal groß ausbreiten, aber...
Oh, es geht ja weiter. Da kommen neue Drohnen.
Also in der Regel, immer wenn dann wirklich rauskam, wo es jetzt wirklich, wirklich herkam, waren es halt meistens irgendwelche Privatdrohnen von irgendwelchen Privatleuten und das war's. Und zu diesem Leipziger, also das ist jetzt nur meine Kenntnis, dieser Leipziger Drohnenanschlag, da soll ja auf diesem Flughafen soll ja irgend so eine mit der Ukraine in Verbindung stehende Maschine irgendwie stehen, die aber wohl leer sein soll und da schon seit Ewigkeiten rumsteht. Mhm.
Die soll durch Sanktionen irgendwie, das war keine ursprünglich ukrainische, also ich habe das so gelesen, dass das irgendeine sanktionierte Maschine ist, die dort rumsteht. Aber ich, so genau weiß ich es auch nicht. Aber der Flughafen Hannover ist ja auch schon mal zwischenzeitlich geschlossen worden wegen Drohnen, ne? Also das ist wie vor zwei Jahren
oder anderthalb Jahren. Der Nabel der Welt, Milena, das musst du verstehen. Hannover ist
Leipzig
einfach,
auch.
Ja, Leipzig auch, aber Hannover noch mehr.
Muss man einfach ehrlich sein, ne? Also das ist halt entweder der hybride Krieg Russlands oder jeder Dulli hat halt mittlerweile eine Drohne und steuert mit der ein bisschen hin und her und oftmals kommt es dann halt raus, dass es Privatleute waren. In diesem Fall hat man aber, da war Sprengstoff an der Drohne dran, ne? Mhm.
Ja, angeblich. Und dann gab es angeblich noch eine Drohne, die erste Drohne beobachtet hat, um sie zu steuern.
Die hat den Busfahrer gecatcht, ne?
Nee, angeblich hat der Busfahrer wohl die Sprengstoffdrohne mit einem Tritt oder wie auch immer aus der Luft befördert. Ich meine, frag mich, ich würde ja nicht gegen so eine Sprengstoffdrohne treten, aber ich bin natürlich kein heldenhafter Leipziger Busfahrer. Ja, was auch immer. Also diesen ganzen Irrsinn muss man, wie du ja schon richtig gesagt hast, aus meiner Sicht auch immer im Konjunktiv und mit diversen angeblichs verbreiten, anders als die NZZ. Nichts Genaues weiß man nicht, wie immer. Was wir wissen, ist, dass diese Vorfälle, diese rätselhaften Vorfälle, die zur Eskalation taugen, einfach konsequent zunehmen. Und das in einer Atmosphäre, in der die Frankfurter Regierungszeitung eben das Töten von Russen maximieren möchte. Ähnlich schlecht, kann man sagen, läuft es in dem anderen Krieg, den es da gibt. Im Nahen Osten nichts Neues, könnte man sagen. Vor den Midterms ist Donald Trump angesichts des Chaoses bzw. des Misserfolges im Iran unbeliebter denn je in seinem eigenen Land. Der Tschechische Einblick schreibt, ein halbes Jahr nach dem Beginn des Krieges gegen den Iran befindet sich US-Präsident Trump in großen Nöten. Offenbar hat er das Mullah-Regime und seine Terroristen-Proxys deutlich unterschätzt. Was es ihm eingebracht hat, Milena, ist offensichtlich eine iranische Morddrohung, die er ernst genommen hat. Unter anderem der Deutschlandfunk berichtet, dass Trump nach dem NATO-Gipfel Anfang Juli mit einem anderen Flugzeug als seiner Air Force One weggeflogen sein soll. Demnach sei Trump mit einem Catering-Bus und nach Betreten der Air Force One heimlich wieder rausgeholt worden, dann mit einem anderen Flugzeug weitergebracht worden und dann im britischen Luftwaffenstützpunkt Mildenhall heimlich wieder eingestiegen sein in die Air Force One, um dann so zu tun, als sei er doch aus der Air Force One richtig ausgestiegen. Also das ist ja, wenn es denn auch noch stimmt, eine Demütigung nochmal obendrauf. Es läuft so richtig mies für Donald Trump und den Iran.
Ja, ich hab gehört, in einem Catering-Bus haben sie ihn versucht, als Mettbrötchen zu verkleiden. Aber da
Mario Vogt saß da drin und gesagt, haben Sie mal einen Doktortitel? Hier hätte ich ein Mettbrötchen.
Das ist ein gehacktes Brötchen. Bei uns heißt das gehacktes Brötchen.
Das gefährlichste Mettbrötchen Deutschlands. Ja, aber der andere
Thema. Ja, aber das ist ja klar. Es ist eine Demütigung, aber gut, morgen vergessen. Die Midterm-Wahlen allerdings nicht. Ich glaube, in 12 Wochen sind die. Mhm. Im schlimmsten Fall für Donald Trump verliert er die Mehrheit in beiden Kammern, wird zur Lame Duck und fängt dann wieder an, per Dekret zu regieren, die dann wiederum von irgendwelchen Gerichten möglicherweise kassiert werden. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Aber was diesen Iran-Krieg angeht, da haben wir ja jetzt auch Probleme. Lieferketten und das Gas. Deutschlands Gasspeicher sind Stand jetzt zu rund 47% gefüllt. Also selbst letztes Jahr, als ja schon Alarm geschlagen wurde, waren es 64%. Und der EU-Durchschnitt liegt bei knapp 60%. Also ich habe das in Zahlen, die habe ich bei Finanzmarktwelt gefunden. Und das Problem ist, woher das Gas nehmen. Weil das amerikanische LNG-Gas, das uns ja unbedingt retten sollte, auch laut Trump oder Biden oder wer auch immer da saß, das geht jetzt in großen Teilen nach Asien, weil die höchsten Preise bieten und das Gas durch die Schließung der Straße von Hormuz dort auch ganz dringend gebraucht wird. So, sollte es wirklich einen Gasnotstand geben, dann wird das hier die verbliebene Industrie treffen. Und vor allem die besonders energieintensive, die noch da sind, ja wie Chemie und Düngemittel und Glas und Nahrungsmittel und so weiter. Ja. Und man muss es immer wieder sagen, hätten USA und Israel diesen absurden Krieg gegen Iran jetzt nicht begonnen, dann wäre ja die Straße von Hormuz, die ja gesperrt ist, gar kein Thema. Die benutzt Iran ja erst jetzt, um seine Punkte irgendwie durchzusetzen. Und in diesen Verhandlungen geht, glaube ich, überhaupt nichts weiter. Das heißt, es wird generell so weitergehen. Und keine Düngemittel. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Dürre. Also ich hab gehört, dass hier in Kärnten viele Bauern schon ihre Rinder schlachten, weil sie kein Futter mehr haben. Ja, das wird natürlich auch nicht besser, wenn es keine Düngemittel mehr gibt. Also sieht nicht so richtig toll aus,
was über das da Gas
Trump angerichtet hat.
Das Gas, irgendwas sagt mir, wird man uns freundlicherweise zurückverkaufen mit gewissem Aufschlag aus diesen asiatischen Ländern, wenn es dann nicht mehr vom Russen kommt. Weil,
ja, die brauchen es aber auch, ne?
Ja, gute Frage, was dafür bezahlt wird. Aber selbstverständlich ist es schlecht. Also ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass die Folgen dieser...
Also Putin hätte noch ein bisschen Gas, habe ich gehört.
Ja, das verkauft er uns auch freundlicherweise über Indien und so. Aber unterm Strich kann man klar sagen, das ist jetzt sicherlich nicht so traumatisierend, nicht ganz so blutig, aber im Prinzip eine Vietnam-artige Niederlage für die USA, die sie in das Gegenteil verquatschen möchten, die Trump zumindest als Erfolg verkaufen möchte. Aber im Grunde kann man da einen Haken hintermachen, oder? Gegen Trumps Iran-Ausflug hinter.
Das ist halt so vorbei. Es ist so vorbei mit Trump. Das ist wirklich. Es ist, also für die Leute, die in Trump vertraut haben, ist es so, als hätte die Freundin Schluss gemacht. Ne? Also das
schlimmer.
Ja, oder noch schlimmer. Also das war's auch mit den Midterms. Die hat er vor dem Bus geworfen, der hat Mager damit vor dem Bus geworfen. das ist es gewesen. Und das ideologische Pendel, möchte ich es mal nennen, zwischen Demokraten und Republikanern wird halt dann in Richtung Demokraten schwingen. Ne? Also immer, wenn die Konservativen, die ja durchaus immer dafür zu haben sind, irgendwelche Invasionen durchzuziehen in den Ländern, wenn die das machen, dann schwingt in dem Volk meistens die Stimmung um und die haben alle keinen Bock darauf, so wie jetzt auch mit der Iran-Nummer, die man zusammen mit Israel durchgezogen hat. Und das hat dann meistens zur Folge, dass Leute, die auf mehr Entspannung in diesem Bereich aus sind, gewählt werden. Das sind dann in der Regel linke Politiker, also irgendwelche Demokraten, die dann
die sagen
etwas
die es behaupten. Dass sie
genau. Und irgendwelche anderen Liberals halt. Und die dann an der Stelle selber dann im eigenen Land ideologisch etwas unentspannter werden, aber außen zumindest ein bisschen entspannter werden. Und wenn den Leuten das dann im Inland wieder auf den Sack geht, dann wählen sie wieder die Konservativen, die geopolitisch
gerne
Drecksarbeit verrichten. Ja. Und so war es immer. Und das, solange das nicht durchbrochen ist, wird es auch immer so weitergehen. Ja,
ja,
da ist Trump
aber
leider keine Ausnahme gewesen.
Nee, Trump nicht. Aber man muss jetzt mal schauen, wer Nachfolger, also Trumps Nachfolger als Präsidentschaftskandidat wird. Wenn es J.D. Vance ist. Und es ist J.D. Vance, der sich ja auch in manchen Sachen, auch wie Irankrieg, ein bisschen distanziert hat von Trump. Mhm. Ja? Wenn es dem gelingt, eventuell auch MAGA wieder zu vereinen, also unter sich, und die Konservativen zu versöhnen und auch die konservativen Wähler, dann sehe ich vielleicht doch eine Chance. Weil ich glaube nicht, ich glaube schon, dass die Mehrheit der Amerikaner eigentlich momentan noch nicht die Demokraten wieder haben will. Sie sind nur enttäuscht von Trump.
Ja, massiv.
Und ich glaube, ich kann es natürlich nicht sagen, du hast ja recht, Clowny, das ist normalerweise immer so, wie du sagst. Aber J.D. Vance hätte, wenn er es wird, vielleicht schon eine Chance. Weil er ist schon auch eine sehr populäre Figur, was man ja von Vizepräsidenten in den USA normalerweise nicht sagen kann.
Und er setzt sich ja bei mehreren Themen auch von Trump ab. Er hat die Epstein-Files, Handling hat er kritisiert und hat das klar gesagt. Durchaus, ja. Und an wie gespalten mag er, sieht man ja auch in der Tatsache, dass Tucker Carlson mit mehreren Unterstützern ja auch eine eigene Partei angekündigt hat, was in den USA immer mal wieder passiert, dass so ein dritter Weg irgendwie aufgemacht wird, der in der Regel ungefähr 30 Sekunden hinterher wieder zugeht, weil dritte Parteien sich nicht etablieren können. Aber ja, in der Tat, also das aus meiner Sicht beides richtig. Das Pendel schwingt dann zu den Friedfertigeren.
Richtig.
Und die Frage ist natürlich, ob die Demokraten das abfangen können. Die haben an Glaubwürdigkeit null gewonnen. Da ist ja einer der Frontrunner immer noch Gavin Newsom oder Gavin Newsom, wie Trump ihn nennt, der Gouverneur von Kalifornien, der Trump allerdings auch herrlich trollt, muss man sagen, nachdem Trump ja einen amerikanischen Pass herausgegeben hat mit einer Verherrlichungsseite, mit seinem Bild drin, hat Gavin Newsom eine Satire-Version des kalifornischen Führerscheins rausgegeben mit seinem Bild drauf und erklärt, es sei the best ever, some people say the most beautiful driver's license ever. Ob es dann Demokraten werden oder vielleicht ein ganz anderer Konservativer, das ist für Trump eigentlich nicht.
Ja, dieser Newsom, der sieht ja wirklich so aus wie ein Hollywood-Schauspieler, der einen amerikanischen Präsidenten spielt.
Ja.
Also der ist so richtig geklont, der Manchurian-Kandidat, muss ich immer denken, wenn ich ihn sehe, ja. Das ist, Ich glaube wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt da nicht so aus, aber von einem anderen großen Kandidaten habe ich da momentan noch nichts gehört.
Nee, bisher scheint da nicht scheint kein anderer großer Demokrat im Anlauf zu sein. Mal gucken, was kommt. Es wird immer wieder große Unterhaltung. Die Midterms, muss man noch einschränkend dazu sagen, gehen ja klassischerweise an den Nichtinhaber im Weißen Haus oder an die andere Partei. Dieser Machtwechsel, der dann kommt, ist in Amerika eher die Regel als die Ausnahme und Präsidenten sind danach auf ihre Dekrete, auf ihre Verwaltungsdekrete, Exekutivanordnungen angewiesen, um etwas durchzuziehen. Die haben aber keine Gesetzeskraft, sondern sind formal Rechtsanordnungen, die die Kammern dann des Hauses relativ leicht wieder überstimmen können, sodass der Präsident dann besagte Lame Duck ist, wenn es denn so kommt. Ja, aber spannender ist momentan das, was in Deutschland ansteht und welche lahmen Enten da regieren oder eigentlich eher fette Puten und andere Kapaune. Denn das ist in heller Aufregung, was da rumrennt und momentan noch vorhanden ist. Denn Björn Höcke hat einen kleinen Schachzug gemacht, der die Republik und ihre Kartellfunktionäre ordentlich in Atem hält. Björn Höcke hat ein Video rausgegeben und Sarah Wagenknecht die Wahl zur Ministerpräsidentin in Thüringen angeboten, mit Blick auf den wahrscheinlichen Wahlsieg von Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt am 9. September hat er erklärt, man könne ja vor diesem Wahlsieg in Thüringen endlich den vielfach des Betruges überführten Mettbrötchen-Ministerpräsidenten Mario Vogt, Ex-Doktor, Ex-Pseudoprofessor, ersetzen mit der BSW-Chefin. Sarah Wanknecht hat prompt abgelehnt, Clowny, und erklärt, dass das Ganze natürlich nur eine Shownummer von Höcke sei und hat dabei aber auch innere Brüche im BSW offengelegt, die auch schon jeder kennt, weil man weiß, dass die Landesverbände alles andere als der IGO-Vorsitzenden Wanknecht ergeben sind und ja ihren Namen auch abgelegt haben aus der Partei, aus diesem Parteinamen. Trotzdem steht das BSW jetzt da als das, was viele Leute sagen, was es tatsächlich ist, nämlich eine opportunistische Partei, die am Ende nichts Neues möchte, und Höcke dürfte wahrscheinlich grinsen nach seinem erfolgten Coup.
Ja, wer hätte das kommen sehen? Das ist ja am Ende des Tages auch einfach nur eine Bestätigung für das, was die Leute gerade in Bezug auf das BSW Thüringen schon seit Monaten kolportiert haben und was auch stimmt, also sie haben sich einfach perfekt eingefügt. Fast so, als wäre das von Anfang an einfach mehr oder weniger geplant gewesen als ein Auffangbecken für, ich sag jetzt mal, alt-links, anti-autoritär, anti-Kriegs-Boomer, die aber am Ende, also ich möchte jetzt nicht die gesamte Wählerschaft von denen über einen Kamm streichen,
ja, aber spät.
Die Zielgruppe, ich glaube, die kann man, ich glaube, da ist ein bisschen Wahrheit dran, ja, und dann hast du dieses BSW, was dann daherkommt, und schau mal, ihr könnt auch uns wählen, nicht die bösen Buben von der AfD, und zack! Gemeinsame Sache mit der CDU, direkt damals Konstituierensitzung, ihr erinnert euch, mit der Machtergreifung, ja, wo der Alterspräsident seine Rede gehalten hat und sie die Tagesordnung ändern wollten, und er hat die Rede weitergehalten und dann hieß es, ah, oh, was sie hier machen ist Machtergreifung, und hat das BSW zusammen mit der CDU mitgemacht, und in dem Moment war bereits klar, das ist derselbe Wein, ne, an der Stelle, und kluger Schachzug von Höcke, ich meine, also ist ja nicht so, als hätte er nicht gewusst, was dabei rauskommt. Ja. Hätte man den Zeitpunkt vielleicht abseits vom Sachsen-Anhalt-Wahlkampf wählen können? Vielleicht auch das. Also ich habe zumindest gelesen, dass Leute sich beschwert haben, dass er jetzt ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, wobei es gerade um Siegmund geht, ob das strategisch klug war. Aber das hat sich dann ja ganz schnell aufgelöst. Und ja, was ist eigentlich mit Mario Vogt? Mario Vogts Doktortitel ist weg, deswegen sind damals Leute noch zurückgetreten. Also ja. Ich glaube, Gutenberg ist noch zurückgetreten. Das ist jetzt anscheinend einfach vorbei, dass Leute zurücktreten.
Ja, na klar. Kennst du nicht Franziska Giffey aus Berlin? Das ist auch so eine Betrugsdoktorin. Die ist auch entdoktort. Nein, ach, zurücktreten. Weiß sie gar nicht, wie das geht. Und ihr Mann, ehemaliger Beamter, auch ein Betrüger, deswegen entlassen worden aus dem Staatsdienst. Clankriminelle Betrügerin, tritt nicht zurück. Nein, vergiss es.
Ja,
ein Mettbrötchen, hast du die Sache vergessen.
Ja, ein Mettbrötchen, ja. Und Mario Vogt war auch übrigens neulich bei Ammann zu Gast, ne, in dem tollen Ben Unscripted Konkurrenz-Podcast Ammann Unframed. Und sogar vor Live-Publikum, und die Kommentare monieren alle, dass sie ihn auf die allerwichtigste Sache nicht angesprochen hat, seine plagierte Doktorarbeit. Dazu komisch. Dann leider von dieser kritischen, unframenden Journalistin keine Frage dazu. Ja.
Also, Melanie so Unfucked ist mein Lieblingspodcast, den muss man unbedingt gucken, um sowas zu sehen. Aber Milena,
ich würde doch gerne noch etwas zur Wagenknecht-Höcke-Affäre unbedingt sagen. Ich sehe es nämlich ein bisschen anders. Ich meine, ich halt das, habe das als ein bisschen vergiftetes Angebot empfunden. Klar wusste Höcke, was passiert. Klar musste Wagenknecht ablehnen. Man darf ja nicht vergessen, klar, BSW ist eine linke Partei mit vielen ehemaligen Mitgliedern der Linkspartei. Das hätte wahrscheinlich zu einer Explosion oder Implosion des BSW geführt. Und ich weiß, dass viele dieses Angebot von Höcke jetzt feiern, ja. Und ich find's nicht mal so richtig geschickt, weil es ja Wagenknecht und das BSW in die Enge treibt eher. Also was der AfD aber helfen könnte im Osten, ist gemeinsam mit dem BSW zu versuchen, dort einen Politikwechsel herbeizuführen. Also wenn es dann überhaupt einen geben kann, einen echten. Aber gut, gehen wir mal davon aus, ein Politikwechsel könnte es geben, und da braucht die AfD eventuell das BSW. Und deswegen finde ich das alles andere als einen klugen Schachzug von Höcke.
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, Höcke hat das BSW verstanden und sieht richtig, was das ist. Ich habe ja nur
doch wurscht.
Naja, warte doch kurz. Darf ich das vortragen oder lieber nicht? Nein, natürlich nicht mehr. Doch, ich will doch. Höcke hat aus meiner Sicht das BSW richtig eingeschätzt, falls er meint, ich habe mit ihm da nicht drüber gesprochen, dass das BSW für sowas eben nicht zur Verfügung steht. Das BSW ist keine reguläre Partei, ist eine Kaderpartei. Da sind Seilschaften intronisiert worden, die von denen war Wagenknecht dachte, sie wären im Wesentlichen ihre Freunde. War nicht unbedingt der Fall, aber es ist eine Funktionärspartei, es ist eine Art Elitenpartei, deren Zusammensetzung nicht ganz abgeschottet ist, oder deren Führungsschicht völlig abgeschottet ist von den wenigen Basismitgliedern. Und da ist es alles andere als, veränderungswillig und kooperationswillig. Das kann man ja auch am Friedrich Pirmer durchexerzieren, der ja auch aus grundsätzlichen Erwägungen dann das BSW wieder verlassen hat und am Anfang eben dachte, man wolle dort Reformen. Also ich würde auch der Einschätzung zustimmen, dass dieses BSW alles will, nur keine Reform. Es ist eine kommende Kartellpartei und nun kann man trotzdem argumentieren, man muss ihn deswegen nicht vor den Kopf stoßen. Man kann ja auf Kooperation in der Sache dann hoffen und hiermit würde man die Chancen verringern. Wenn Björn Höcker aber das eh abgeschrieben hatte, dann kann ich durchaus verstehen. Und dann finde ich sogar, ist der Zeitpunkt günstig gewählt, weil es nicht primär auf seine Person die Aufmerksamkeit, sondern auf die AfD in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, Ulrich Siegmund auch nützen wird. Nicht, dass der nicht genug gute Presse vom Spiegel hätte.
Ja, also ganz kurz noch, ich möchte daran erinnern, dass Wagenknecht ja einen offenen Brief auch an die AfD geschrieben hat, in der sie schon eine Art der Zusammenarbeit angeboten hat. Natürlich kann das wahltaktisch gewesen sein, damit das BSW reinkommt, aber vielleicht aber auch nicht. Ich meine, klar, ich weiß jetzt nicht, den Wissensstand von Herrn Höcke, ja? Aber also von meinem Wissensstand her finde ich das jetzt keinen guten Schachzug und auch verfrüht. Aber wo du gerade sagst, Siegmund ist ja der gefährlichste Mann Deutschland laut Spiegel, ja? Das ist ja ein Spiegelcover jetzt und ich habe ein geiles Foto auf X gesehen, wo er steht vor Fotografen und signiert den Spiegel. Ja. Also Spiegeltitel, einen nach dem anderen. Großartig. Also eine bessere Wahlkampfhilfe. Eine bessere Wahlkampfhilfe. Ich weiß nicht, was die sich beim Spiegel da denken. Denken die?
Nein.
Oder sind die wirklich U-Boote der AfD?
Ja, das ist natürlich eine geile, das ist Next Level Verschwörungstheorie. Das ist jetzt Meta-Verschwörungsdinger. Das ist Snickling-Livo. Aber wir normalsterblichen Clowny, nee, ich meine, hätte man, ich glaube, jeder Teenager mit 5 Minuten Medienerfahrung hätte kommen sehen, dass die Dinger am Ende gerahmt und unterschrieben bei Ulrich Siegmund im Büro hängen, oder? Oder bei
das
Fans.
Das ist halt
von
immer. Wir haben halt so ein bisschen politische Korrektheitskipppunkt erreicht, wo die Leute einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße haben. Und wenn dann halt der Spiegel kommt und so ein Cover bringt, das ist ja auch, es gab ja auch, die häufen sich ja immer irgendwelche Gutachten von irgendwelchen NGOs, die zum Schluss kommen, die AfD ist gefährlich und gehört verboten. Das hatten wir ja mit den Juristen und davor hatten wir irgend so ein, diese Schrift, Untergang für Deutschland oder wie auch immer die hieß, das war eher so aus so einer CDU-Sparte heraus.
CDU genau. Blatt war das, ja.
Genau. Und da haben sie ja auch verschiedene AfD-Mitglieder so cool gezeichnet dargestellt. Es war vollkommen klar, dass das die neuen Profilbilder werden oder dass die Bilder geteilt werden und die Leute das hypen, weil sie die Zeichnungen cool finden. Das wird halt einfach, es wird nicht mehr das Fearmongering. Das wird einfach nicht mehr ernst genommen. Ja, Alter, Ulrich Siegmund, der gefährlichste Mann Deutschlands. Ja, ganz sicher. Ja. Sehen die Leute in Sachsen-Anhalt genauso. Deswegen wählen sie ihn, weil er gefährlich für euch ist. Zumindest glauben sie das. Und das ist also...
So ist es.
Ja, die Dämonie... Das Problem für die ist gerade, dass die Leute so wenig Bock auf die Scheiße haben in Sachsen-Anhalt, dass jegliche Repressionsmaßnahme, sei es auch nur so ein Presseerzeugnis wie jetzt ein Spiegelcover, am Ende einfach nur PR für die wird. Also an dem Punkt sind wir mittlerweile angekommen, zumindest in Sachsen-Anhalt. Das nimmst du auf und dann machst du es zu deinem eigenen Ding und dann unterschreibst du halt das Spiegelcover. Ne? Also es ist genau der richtige Umgang und ich bin gespannt, was da noch für Big Guns praktisch rausgeholt werden, kurz vorher. Die müssten wirklich noch was richtig, richtig Großes rausholen, weil das Negative Campaigning vom ÖRR und so, das lässt momentan eher zu wünschen übrig. Das ist das, was man schon kennt.
Da habe ich einen Tipp. Die Regierung arbeitet ja unentwegt an unserer Demokratie und sie bereitet das auch vor. Nicht nur die Junge Freiheit schreibt, das Bundeskabinett hat grünes Licht für eine weitreichende Stärkung von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz gegeben. Mit der Reform der Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten stärken wir tragende Säulen unserer Sicherheitsarchitektur, propagiert Innenminister Dobrindt. Verfassungsschutzbeamte, schreibt die Junge Freiheit, sollen in Ausnahmefällen Wohnungen betreten dürfen, um vermeintlich gefährliche Materialien unschädlich zu machen oder auch Trojaner zu installieren. Beide Behörden, also BND und Verfassungsschutz, erhalten zudem erweiterte Möglichkeiten, Computer und Smartphones verdeckt auszulesen, sowie verschlüsselte Kommunikation direkt am Endgerät mitzuschneiden. Und die Welt ergänzt in diesem Zusammenhang, Noch nie flossen so viele Daten aus den Autos zu den Herstellern, denn nur mit Milliarden Datenpunkten lassen sich moderne Fahrassistenzen bis zum autonomen Fahren entwickeln. Entsprechend wichtig ist es für die Branche, Autofahrer davon zu überzeugen, dass die Datenübermittlung zugelassen wird. Doch der am Mittwoch vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf zur Reform der Nachrichtendienste wirft ein Schlaglicht darauf, wer künftig die Daten ebenfalls nutzen könnte, nämlich Verfassungsschutz und BND. Der Entwurf sieht vor, dass Autohersteller und Werkstätten erstmals Telemetriedaten an die Geheimdienste weitergeben müssen, wenn diese sie anfordern. Also, falls du noch eine Idee brauchst, Clowny, woher das neue Bekennervideo kommt, was du von dir gedreht hast auf deinem Telefon und was zufälligerweise das Auto dann übermittelt hat über deine Werkstatt, dann vielleicht aus der Richtung.
Ja, ja. Und ich meine, von der Leyen hat ja noch getönt, ne? Die Daten bleiben in einem geschlossenen Kreislauf. Ich meine, der ist halt einfach nur etwas erweitert worden.
Ja, wo die SMS von der Leyen sind, ja.
Also manchmal denke ich ja, die hören alle Nacktes Niveau und wir bringen die auf solche Ideen. Weil wir es immer schon Wochen vorher sagen, wie es kommen wird, ja. Und dazu passt ja übrigens auch noch, dass Axel Springer und USA Today jetzt Palantir, also die große Datenkrake Palantir, engagiert haben, um seine Leser auszuforschen, also ihre Leser auszuforschen. Also es wird jetzt alles über die Leser der von Springer-Blättern oder von USA Today gesammelt von Palantir, dessen Geschäftsmodell es ist, alles über jeden zu wissen. Ja, also Überwachung und bis in den letzten Winkel deines Intimlebens, das ist das Geschäftsmodell von Palantir. Und auch der CEO von USA Today sagt, wie damals Ursula von der Leyen, unsere Daten bleiben natürlich unsere Daten. Ja, klar. Ja, also ich meine,
bleiben sie auch. Aber sie werden halt auch die Daten von jemand anderem. Verstehst du, ja? Also das ist alles. Sprache ist
Palantir verkauft die wahrscheinlich jetzt an den BND danach, weißt du?
Ja, das bleibt aber dann zur Zusatznutzung. Es bleibt auch die Datenbasis von Palantir. Also ist alles richtig.
Ja, ja. Neokonservative Wahnsinn. Machen Neokon-Sachen, ne? Also das ist halt an dieser Stelle auch. Ich darf mal Dobrindt zitieren, ja? Oder? War das Dobrindt?
Dobrindt.
Ja. Wir ermöglichen für die Dienste operative Fähigkeiten und aktive Befugnisse, um effektiv gegen den modernen Staatsterrorismus und extremistische Gewalt vorzugehen, betonte Dobrindt. Also damit, darunter zählen auch wir. Ja? Also wir sind auch eigentlich extremistische Gewalt, halt in verbaler Form, aber ihr beide habt Wikipedia-Artikel, ne? Also Milena ist besser weggekommen, Paul, da lesen wir auf jeden Fall
also,
von
Moment,
Sprache des Nationalsozialismus, ja, Paul hat das Wort Umvolkung benutzt.
Aber im zweiten Satz steht bei mir, dass ich Falschinformationen verbreite, verstehst
über
du?
Über Covid.
Das stand vorher unten, das haben sie jetzt erst vor kürzlich nach oben gesetzt.
Bei ich fand das cool, ich habe mir eure Artikel heute einfach mal zum Spaß angeschaut und direkt am Anfang, direkt die Diffamierung oder die Einordnung, möchte man sagen, ja, in der Covid-Pandemie geketzt, böse Leute, das steht bei mir zum Beispiel nicht am Anfang meines Wikipedia-Artikels, ja, obwohl ich jetzt, da auch
warte
schlimm.
Warte kurz, ja, warte kurz. Moment. Ja, Wikipedia.
Ja, 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 aber bei mir steht, was ich ja richtig geil finde, dass bei mir drin steht, ich gelte als intellektueller Knotenpunkt, wie war das? Als Knotenpunkt des deutschsprachigen Intellectual Dark Web. Ja, also da war ich ja schon ein bisschen stolz.
Intellectual ist übertrieben. Nein.
Sagt der Nazi-Sprech. Okay, ich verstehe.
So, jetzt aber bedienen wir uns also mal, der Propaganda um uns geht. Ja, warte mal kurz, da finde ich was über dich.
Das ist ja Goebbels Stürmerniveau.
Ich würde, darf ich noch mal ganz kurz auf sachlich werden, die Thematik zurückkommen, auf die Nachrichtendienste, die ja jetzt im Kampf gegen Desinformation Falschinformationen verbreiten dürfen. Es wird, also, das ist ja auch so lustig. Ja. Die dürfen jetzt im Kampf gegen Desinformation dürfen sie selber Desinformation verbreiten, um den Gegner zu verwirren. Das ist, glaube ich, der Grund. Und ist auch witzig, dass diese Machterweiterung auch im Schatten der Leipziger Fass-Drohnenkatastrophe verkauft
Zufall.
Wird. Ne?
Alles Zufall.
Ja, genau. Also diese Drohne hat zwei Sachen ausgelöst. Ja, einmal, alle finden jetzt die Machterweiterung des BND toll. Ja. Und es wird ganz viel
Einblick
Geld.
Einblick übrigens auch und Apollo
wird,
News.
Ja, und es wird ganz viel mehr Steuergeld in die Aufrüstung gesteckt. Klar. Stichwort Drohnenabwehr.
Ja.
Und ich möchte noch ganz kurz zitieren, was der Propagandaforscher Jonas Tögel geschrieben hat zu dieser Machterweiterung der Nachrichtendienste. Eigentlich hätte ein Blick in die USA als Warnung genügen sollen. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy war bereits 1961 über den Machtmissbrauch der CIA so besorgt, dass er vorhatte, sie in 1000 Stücke zu zerschlagen und im Winde zu verstreuen. 1963 wurde Kennedy in einem bis heute ungeklärten Attentat erschossen und es gibt Hinweise darauf, dass die CIA und ihr von Kennedy entlassener Chef Alan Dulles für den Präsidentenmord verantwortlich waren. Nur so am Rande ein bisschen Geschichte.
Mhm, ja, vielen Dank dafür.
Schwurbeldi-dobeldi.
Hab ich fast vergessen, wo wir waren. Aber ja, das so ist das mit der Desinformation. Ich sehe schon, wie verwirrt wir sein werden, wenn die Staatsoutlets wieder Scheiße verbreiten und wir uns fragen, Moment, wirklich? Da war ein ukrainischer Pass auf dem Boot? Ja, dann ist die Sache vollkommen klar. So, und jetzt ein Ehrenzeichen für den Busfahrer, der die Drohne aus der Luft gekickt hat und dann ist alle Verwirrung beseitigt. Ja, das ist schon toll, aber es ist ja auch langweilig. Also du hast schon recht, im Prinzip sind wir in einer Welt, in der sie irgendwie mit Jahren Verzögerung nachbauen, was wir hier ankündigen. Nicht nur wir hier, sondern eben auch viele andere Freie wie Clowny oder andere Kollegen. Interessant finde ich, ich habe sogar im Nebensatz gesagt, dass eben diese Conclusio, ja, wir sind in einem hybriden Krieg, den Russland uns aufzwängt und wir müssen aufrüsten. Das wird eins zu eins so von News verbreitet, von Apollo, von Tichys Einblick, also von angeblich freien Medien, die genau dieses Lied singen. Das finde ich deprimierend. Das ist ja schon in Sachen Israel-Propaganda so gewesen, dass das so verbreitet wird. Und in der NATO-Nummer ist es jetzt ganz genauso. Ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, Clowny, oder?
Es ist, ich fand tatsächlich die Restle-Causa neulich, die war sehr offenbarend. Ja, ihr erinnert euch, ne? Restle, der von The Nation oder wie die Zeitung hieß, einfach ein Zitat geteilt hat zu geopolitischen Interessen der USA, Israel und Marokkos. Und ob das was zu tun hätte mit dieser kürzlich stattgefundenen, ja, an eine Invasion erinnernde Überflutung mit Migranten in Ceuta, dieser kleinen spanischen Exklave. Und allein, dass er diese Sache geteilt hat, also das kannst du nicht beweisen, weil es eine Theorie ist, aber die geopolitischen Überlegungen dahinter, die sind halt nicht alle weit hergeholt gewesen. Und dieses kollektive Trommelfeuer auf Georg Restle von News und Apollo News, das war halt so auffällig, wie es nur sein konnte. Gerade bei, alter Mann, das sind die Medien, die sich immer, die in die Bresche springen würden, wenn irgendjemand die Nazi-Keule rausholt. Und gerade bei News, da wird über den Restle-Beitrag geredet im Kontext auch des völkischen Beobachters. Ne? Also da wird so die Frage praktisch aufgeworfen, was haben die beiden miteinander, oder ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall musste der völkische Beobachter des Öfteren erwähnt werden im Kontext der Aussagen von Restle. Ja, und das war halt schon, okay, ja. Also das ein kleinen Zeh da reinstecken in irgendeine geopolitische Interessenfrage, da so ein bisschen mutmaßen oder einfach mal einen Artikel teilen, der was damit zu tun hat und zack, du bekommst so etwas genau von den üblichen Verdächtigen ab.
Ja, Moment.
Und ich bin der Letzte, der Restle verteidigt, ja. Ich bin auch bei Restle auf Twitter geblockt, das hat seine Gründe höchstwahrscheinlich. Aber in dem Fall hat er einfach nur einen Artikel geteilt oder ein Zitat aus einem Artikel.
Ja, man muss aber sagen, dass Restle ist ja tatsächlich, der teilt ja selber aus, ne? Das ist ja im Grunde schon der natürliche Feind von der neuen Medien, ja.
Ja.
Also was der in den letzten Jahren rausgehauen. Ich bin übrigens nicht geblockt. Also er findet anscheinend interessant, was ich so poste.
Also, wie nah ist
oder er nimmt es gar nicht zur Kenntnis, kann ja auch sein. Ja.
Nee, da bin ich nicht ganz so sicher. Jedenfalls hat er also so ausgeteilt, dass es völlig klar ist, dass wenn gerade Restle sowas macht, dass dann natürlich draufgehauen wird. Also das ist ein Punkt, den sollte man jetzt auch nicht beiseite
klar lassen. Klar, das wird ihm vollkommen klar gewesen sein. Trotzdem stimme ich da Clowny zu. Es ist interessant, wie dann eben News-Reflex das gemacht hat, wofür es nach meiner Überzeugung ja höchstwahrscheinlich irgendeiner Form auch monetär entlohnt wird. Anders ist es kaum zu erklären. Ob das nun so ist oder nicht, bleibt Spekulation. Was wir wissen, und du hast vorhin schon Wikipedia erwähnt, das ist auch in diesem Zusammenhang wieder wichtig, was wir wissen, ist, dass sicherlich das Regime mit Systemen die Stellen besetzt hat, die solche Desinformationen oder die den Gegner verwirren sollen durch strategische Nutzung von Desinformationen, um die Wahrheit natürlich voranzubringen. So muss es wahrscheinlich heißen in Zukunft. Jedenfalls hat das wieder eindrücklich diese Woche einen Mann namens Sven Hüber gezeigt. Die Bild berichtet über diesen Mann und schreibt, in seiner Gewerkschaftszeitung hatte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, GdP, über den aus seiner Sicht richtigen Umgang der Polizei mit der AfD in Sachsen-Anhalt geschrieben. Tenor, Schon wer als Polizist die AfD wählt, könnte gegen seinen Amtseid verstoßen. Sollte in dem Bundesland nach der Landtagswahl eine AfD-Regierung an die Macht kommen, brachte er sogar den inneren Notstand ins Spiel und fordert seine Kollegen damit recht unverhohlen auf, also als Polizisten gegen die Regierung zu revoltieren. Über Sven Hüber gibt es in der Wikipedia zu lesen, er sei 1964 in Görlitz geborener Mensch und ehemaliger Politoffizier der Grenztruppen der DDR und heute Vorsitzender des Hauptpersonalrats der Bundespolizei. Ist das schon geil, Clowny, oder? Also wie nach der FDJ-Sekretärin Angela Merkel, solche Leute ganz zufällig auch, ja, so als ehemalige Rotlichtlampen der DDR in solchen Positionen sind, wo sie heute eigentlich alles hassen, was Freiheit, Bürgerlichkeit oder die deutsche Nation angeht und derartiges verbreiten können.
Ja, ich möchte vielleicht auch noch was verbreiten, Paul.
Bitte.
Ist dem klar, dass beträchtliche Teile, wenn nicht sogar der Großteil der Polizei AfD-Sympathisanten sind?
Musst du ihn fragen.
Also ich glaube, das sollte er vielleicht mitbedenken, ja. Also vielleicht sind seine Feinde ja bereits schon in seinen eigenen Reihen. Das ist ja, also keine Ahnung, man kann mit Polizisten sprechen. Der ein oder andere kennt vielleicht auch privat den ein oder anderen Polizisten. Du bekommst ziemlich oft, wenn du die auf ihre Wahlentscheidung ansprichst, relativ klare Nachrichten, ja, darüber, was da so die Präferenz sein könnte. Und von denen selber hörst du, dass sie über ihre eigenen Kollegen auch nichts anderes berichten können. Das ist dann ein bisschen, ich weiß nicht, ob er selber weiß, wie weit die Dinge schon gediehen sind. Ja, also die Polizisten erleben ja die Lebensrealität in Form ihrer Einsätze jeden Tag und werden wahrscheinlich über Statistiken hinaus sehr gut gewisse Täterklientel-Tendenzen
Es gibt auch ganze Polizeigruppen, die hören Nacktes Niveau geschlossen als Einsatzverband. Ich grüße euch, ihr wisst, wen ich
meine. Im Streifenwagen.
Ich will mich nicht näher über die Örtlichkeiten auslassen, damit es dann auch gar keine Rückschlussmöglichkeiten gibt. Aber ich habe das aus erster Hand unter der Dusche. Jetzt wird's Melina.
Ich würde auch ganz gerne noch mal kurz in euren Talk eindringen.
Bitte.
Ja. Was der Hüber ja auch will, dass sich der Bund einschaltet und die Polizeikompetenzen im Falle eines AfD-Wahlsiegs in Sachsen-Anhalt übernimmt. So, das sind Umsturzpläne. Das sind richtige Umsturzpläne des Systems. Die Komplettsprengung der Verfassung. Ja, dafür sitzt die Rollator-Gang seit 3 Jahren im Knast. Und jetzt geht hier ein hoher, sagen wir mal, Polizei, wie nennt man sowas, ein Polizeivertreter, ein Gewerkschaftsfunktionär hin und verbreitet Umsturzfantasien, Umsturzpläne. Und niemand regt sich darüber auf. Also ich meine, außer uns und ein paar übliche Verdächtige. Aber das wird ja auch ernsthaft diskutiert, auch in Berlin, was man machen könnte, ja, und das gehört zu den Plänen. Jetzt stell dir mal vor, also die wollen ja sowieso die AfD, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt gewinnt, wollen die ja im Grunde die Regeln für Sachsen-Anhalt als Bundesland auch ändern.
Ja.
Und das ist alles komplett verfassungsfeindlich. Also die Regierung ist komplett auf der Umsturzseite. Das ist der Verfassung. Das muss man sich mal reinziehen. Aber da sind wir angekommen.
Vielleicht, wartet mal, ihr beiden, vielleicht sind das schon Desinformationen zur Verwirrung des Gegners. Wahrscheinlich nicht. Nein, sie sind so. Sie sind so, weil das Regime auf die sogenannte Verfassung in Deutschland Länge mal Breite, ihr wisst ja, also als wenn Angela Merkel mal gerade kein Toilettenpapier hat, dann nimmt sie das Grundgesetz. Das hat sie uns bewiesen und ihre Nachfolger tun es ihr gleich. Und weil es alles nicht reichen könnte, ja, selbst ein DDR-Politoffizier, ein ehemaliger, jetzt als Bundespolizeifunktionär, der den Umsturz mit Waffengewalt möchte, könnte ja am Ende nicht reichen. Und das blöde Volk, das Dumme, das könnte immer noch sich eine neue Regierung wählen. Und dann wäre das schlecht. Und deswegen gibt es Bundesumweltminister Carsten Schneider. Also auch deswegen gibt es ihn. Die Junge Freiheit schreibt, Bundesumweltminister Carsten Schneider hat jetzt behauptet, dass die Klimapolitik Deutschlands eine Erderwärmung um 5 Grad verhindert habe. Ich wiederhole das, weil mancher vielleicht nicht glauben kann, was ich gerade gesagt habe. Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD, hat behauptet, dass die Klimapolitik Deutschlands eine Erderwärmung um 5 Grad verhindert hat. Der Sozialdemokrat, so schreibt die Junge Freiheit, sagte auf die Frage, ob sich Klimaschutz für Deutschland überhaupt lohne, ja, es lohnt sich. Hätten wir nicht die erneuerbaren Energien als Hauptenergiequelle des Zubaus in den letzten Jahren hier in Deutschland mit erfunden, marktgängig gemacht, dann hätten wir ein Szenario von 5 Grad Klimaerwärmung oder Temperaturerwärmung in den nächsten Jahrzehnten. Tja, aus dieser Äußerung, ja, danke, aus dieser Äußerung leitet Schneider noch indirekt gleich ab, was ein weiterer Parteienfunktionär dem SPD, sogenannten Journalistennetzwerk, Redaktionsnetzwerk Deutschland in den Blog diktierte, nämlich, dass Klimaschutz als Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen werden müsste. Und da, Milena, ist meine ganz steile Schwurbler-These, dass mit diesem Instrument Klimaschutz im Grundgesetz, wenn es denn endlich da ist, weil wir es ja dringend brauchen, ja ganz neue Eingriffe auf die Freiheit des Insassen irgendwie möglich wären.
Ja, das gibt's ja auch. Hitzeschutz soll ja auch ins Grundgesetz. Ja. Also nicht nur Klimaschutz, Hitzeschutz.
Klimaschutz ist Hitzeschutz. Hitzeschutz ist Klimaschutz, verstehst du?
Ja, aber Hitzeschutz ganz explizit. Das heißt, die Temperaturen gehen über 25 Grad und dann können wir die Leute zwangsverlegen, zwangseincremen, zwangsnass machen oder irgendwas, ja.
Und warum wenn du gleich in die Richtung, dass ihr sie eincremen wollt, Leute, das ist wirklich.
Aber das ist ja praktisch, ne?
Ja.
Ja, ist verrückt.
Ja, oder zwangs zu Hause lassen, nicht? Weil dann darf man natürlich nicht vor die Tür. Zum Schutz.
Ja, und Zwangsabgaben, weil dann müssen ja, ja, Dinge gebaut werden. Ja. Es werden ja jetzt überall sehr schon in so Nebeldinger gebaut, durch, ja, die man dann durch muss in der Stadt.
Hitzeentlastungszonen in Berlin, die ja eingerichtet wurden, ja. Also was dann alles möglich ist, Clowny, man stellt sich das vor.
Ja. Ich schreibe einfach die Sachen, die meine politischen Zielsetzungen beinhalten, ins Grundgesetz. Und wenn ich dann abtreten muss von der Regierung, ist halt derjenige, der es nicht weiter umsetzen möchte, ein Verfassungsfeind und gehört verboten. Ach, ist das praktisch.
Jetzt hast du ja also, verraten, wie das funktioniert. Das sind Trickverraten. Das ist jetzt doof. Also ich meine,
Entschuldigung, das tut mir leid. Ich hoffe, der VS installiert nicht Pinball auf meinem PC. Deswegen. Das ist absolut verrückt, ne? Also dann würde, also wenn wir jetzt zu seiner Aussage zurückkommen, dann müsste ja daran gemessen, also Deutschland mit einem globalen CO2-Ausstoß jetzt mittlerweile von unter 2%, dann müsste wahrscheinlich China für 20 oder 30 Grad Klimaerwärmung verantwortlich sein in den nächsten Jahren. Also wenn das linear verlaufen würde. Das tut es ja auch nicht, ist aber jetzt mal ein anderes Thema. Das ist Schwachsinn, ne? Also das ist reine Esoterik und beruft sich sicherlich auf eine seriöse Quelle.
Ganz bestimmt, natürlich. Die ihm der Verfassungsschutz irgendwo installiert hat oder irgendwelche Finanziers vorgegeben haben. Aber so kommt es. Und während Deutschland also immer weiter mit seiner EU-Kamarilla in den menschengemachten Klimaschwindel abgleitet, da passiert in den USA tatsächlich zumindest partiell etwas anderes. Und das ist mir durchaus eine Meldung wert. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. TKP berichtet, der Florida-Generalstaatsanwalt spricht nun über die sogenannten mRNA-Impfungen und damit verbundene Fehlgeburten. Er reagierte damit auf ein Interview und neue Berichte über Frauen, die nach besagten Impfungen gegen Covid-19 Fehlgeburten erlitten hätten. Ärzte und Pflegekräfte hätten eine schwangere Frau massiv unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen. Uttmeier, so heißt er, kritisierte, dass Frauen und Mütter gezielt zu solchen Injektionen gedrängt worden seien und bestätigt damit indirekt Berichte, nach denen kürzlich veröffentlichte Textnachrichten aus dem Jahr 2021, über die TKP auch berichtet hatte, klar machten, dass Anthony Fauci, der ja vor kurzem vor einem US-Ausschuss stand, privat genau davor nämlich gewarnt hatte. Anthony Fauci hatte öffentlich zu Impfungen aufgerufen, behauptet, sie seien risikofrei, hat aber privat tatsächlich andere davor gewarnt, dass diese sogenannten Impfungen aufgrund von Fieber- und Zytokinreaktionen theoretisch mit einer Fehlgeburt im ersten Trimester in Verbindung gebracht werden könnte. Also Milena, dieses Stück menschlicher Abfall hat jetzt nachweislich also seine privaten Umfelder gewarnt vor dieser tödlichen Reaktion, aber öffentlich das Gegenteil behauptet. Das kann man jetzt als nachgewiesen festhalten.
Ja, absolut. Diese Tagebücher sind ja wirklich hochinteressant. Also im Grunde hat er alles niedergeschrieben, ist auch schön, schön blöd. Aber natürlich, sie wussten es alle. Das wussten wir ja auch, ne? Also die haben Schwangere in diese Spritze gejagt. Diese Studien mit Schwangeren sind ja nie zu Ende gemacht worden, weil auch Pfizer das wusste. Pfizer hat 2021 in Geheimpapieren dokumentiert, dass es bei Schwangeren Fehlgeburten, Totgeburten und Neugeborene mit Herzrasen gab. Das haben die 2021 bereits dokumentiert. Eine Freundin von mir, die wurde auch zwangsgeimpft, dann nennen wir es mal so. Die ist schwanger geworden und hatte auch eine Fehlgeburt, hat schon ein paar gesunde Kinder gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass es eine Frau war, die immer Fehlgeburten hatten. Und ich hatte auch schon, ist auch schon ein paar Jahre her, ein Interview über eine Studie, die mit deutschen Krankenkassendaten belegte, dass zwar genauso viel Frauen schwanger wurden, aber viel weniger ihr Kind zur Welt gebracht haben. Also man spricht ja von einer Geburtenlücke von circa 100.000 Kindern. Und immer noch wird in Deutschland jeder gespritzt, der im Herbst irgendwie in seiner Hausarztpraxis kommt und nicht und kurze Ärmel anhat oder die Jacke auszieht. Und das Verrückte ist, die Verarschten machen ja mit und sagen, ja, damals wusste man das ja nicht besser. Ja. Das ist ja, ich meine, es war alles bekannt von Anfang an. Professor Hockerts wusste schon Bescheid, bevor die sogenannte Impfung auf den Markt kam, weil er genau wusste, dass zum Beispiel extra keine toxikologischen Studien gemacht wurden. Und er wusste, dass in vertuschten Tierversuchen alle gespritzten Frettchen gestorben sind. Ja? Also das ist wirklich eins der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Und die leben immer noch wie die Maden im Speck. Ja? Ja. Und bedrohen immer noch jeden, der die Wahrheit ausspricht.
Ja. Sie leben nicht nur, sie laufen frei rum und fühlen sich gut dabei und ihnen droht nichts weiter. Was Anthony Fauci angeht, ist es in den USA derzeit ja ähnlich. Man orakelt da über die Möglichkeit, ihn auf Bundesstaatenebene zu verfolgen, weil er ja auf Bundesebene, auf der höchsten, auf der föderalen Ebene begnadigt wurde von Joe Autopen. Aber ob das nun stattfindet oder nicht, wird sich zeigen. Noch ist Anthony Fauci frei und unbescholten. Der deutsche Anthony Fauci-Abklatsch, der Massenmörder Karl Lauterbach oder Jens Spahn sind ja ebenso unbehelligt. Und
Drosten nicht vergessen.
Drosten, ne? Unbedingt, ja. Unbedingt. Zumindest gibt es diese Art der Aufarbeitung in den USA, oder zumindest diese öffentliche Diskussion darüber. So gibt es sie auch, das wiederum auch dank Elon Musk, über die Umvolkung und die damit verbundenen Morde und Vergewaltigungen, womit wir beim wenigsten schönen Thema dieser Woche wohl sind. Elon Musk hat auf X nun behauptet, eines Tages werden die Verantwortlichen für die Umvolkungsvergewaltigungen und Morde vor einem neuen Nürnberg-Tribunal stehen. Damit drückt er wohl die Hoffnung auch vieler Insassen Deutschlands aus, aber mehr als eine Hoffnung ist es sicherlich derzeit nicht. Die Realität ist, dass das Gegenteil der Fall ist. So berichtet Bild diese Woche. Seit Donnerstag stehen ein Kweiß W, ein Kambitz H und eine Burhanulla M, 20, 25 und 19 Jahre alt, vor dem Landgericht Dortmund. Nur der Älteste kam in Handschellen. Der Fensterputzer war geflüchtet, wurde in London festgenommen. Seine mutmaßlichen Komplizen sind noch frei. Das könnte sich ändern, sollte die Strafkammer um Richterin Britta Greyer ihre Schuld feststellen, wegen eines besonders schweren sexuellen Übergriffs. Körperverletzung und Herstellen eines jugendpornografischen Films drohen ihnen langjährige Haftstrafen. Laut Anklage hatten die drei Afghanen ihr Opfer am 21. September 2024 um 4 Uhr an einer Haltestelle in der Dortmunder Nordstadt entdeckt. Sie brachten die Jugendliche aus Hamm offenbar dazu, ihnen die Wohnung des Angeklagten zu folgen. Im Wohnzimmer habe es dann Alkohol gegeben und im Verlauf der Nacht verlor die Zeugin infolge des Alkohols das Bewusstsein. Diesen Zustand machten sich die Angeschuldigten sodann zunutze. Das Trio missbrauchte die wehrlose 17-Jährige den Ermittlungen zufolge mehrfach. Unfassbar, was das Handyvideo der Täter dokumentierte. Alle drei lachten dabei offenbar. Einer versuchte noch, dem bewusstlosen Opfer die Augen zu öffnen. Im Prinzip, Clowny, ist ja das Üble, dass wir diese Meldung hier jede Woche quasi verlesen, in einer anderen Iteration. Es sind immer irgendwelche arabisch-türkisch oder afghanischen Moslems, die wieder Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, Morde oder anderes begehen. Und nichts, aber auch gar nichts scheint sich daran zu ändern, weder in der öffentlichen Reaktion noch in der Reaktion der Behörden des Regimes.
Was soll ich dazu denn noch sagen?
Tja, ja, genau.
Also es ist, du hast es gut zusammengefasst, es ändert sich nichts. Eigentlich gehören die abgeschoben und ihre Familie gleich mit. Du hast dein, warum waren die überhaupt hier? Ja, also das ist halt diese, das klingt auch jetzt gerade so, wie du es beschrieben hast. Ich habe den, der Fall ist mir, glaube ich, auch die Woche über den Weg gelaufen, aufgrund seiner schieren Grausamkeit, das ist so, das erinnert auch einfach an die, an die Vorgehensweise der Grooming-Gangs, ne? Und vielleicht sollte man da auch mal den Augenmerk drauflegen, dass dieses Phänomen, was wir aus Rotherham und anderen großbritannischen Städten kennen, dass das hier immer mehr aufkommt. Und diese Technik, ein junges Mädchen zu begeistern, mal mitzukommen auf ein Hotelzimmer und dann wird man dort abgefüllt und dann wird sich an ihm vergangen. Das ist ja eine klassischer Tatablauf, wie die das auch dort gemacht haben. Und mittlerweile wissen wir ja nun auch, dass es in, ich glaube, in Nürnberg lief jetzt ein Verfahren, wo dann auch, wir reden über ringartige Strukturen an dieser Stelle, ne? Also primär muslimische Männer aus Hauptherkunftsländern, die meistens Mädchen, die minderjährig sind, die, also auch die Geschichten der Opfer ähneln sich ja auch ganz oft in den Berichten, dass die in Großbritannien zum Beispiel die Opfer oftmals Familien, wo selber Missbrauch stattfindet oder die einfach von zu Hause weglaufen, keine Zeit zu Hause verbringen wollen, sich an öffentlichen Plätzen aufhalten. Dort werden sie dann angesprochen von Dealern, die versprechen denen nicht nur Zuneigung und Gruppenzugehörigkeit, sondern auch Drogen behandeln die dann auch wie Erwachsene. Die fühlen sich dann ganz ernst genommen und dann werden sie in eine Abhängigkeit gebracht und bezahlen am Ende ihren eigenen Drogenkonsum mit der mit der Verfügbarkeit des eigenen Körpers. Und das wird dann immer wieder und immer wieder ausgenutzt. Und daraus ergibt sich dann so eine toxische Dynamik, gleichzeitig anhergehend oftmals mit Erpressung, dann durch zum Beispiel Filmmaterial, was hergestellt wurde, was dann dazu dienen soll, sie zu erpressen, das niemandem zu erzählen, weil sie dann mit der Veröffentlichung oder dergleichen drohen. Und das ist dann sehr peinlich für die Opfer und damit halten die dann auch weiter in ihrem Würgegriff. Und du kannst davon ausgehen, dass das in jeder mittelgroßen Großstadt in Deutschland mittlerweile ein Phänomen sein muss. Ja, das muss es sein, weil es in Nürnberg ein Phänomen ist. Und Nürnberg ist jetzt nicht dafür bekannt, das härteste Pflaster der Welt zu sein. Ja, ja, genau. Dann natürlich auch Dortmund. Ja, und dieses... Man kann da nicht mehr viel sagen, ne? Also diese Strukturen, die bauen sich auf und du hast die überall und die Opfer selber wollen oftmals noch nicht einmal anzeigen, weil sie selbst in dem Abhängigkeitsverhältnis drogenabhängig sind, dann oftmals schon im minderjährigen Alter und sich das dann nicht verscherzen wollen. Ja? Und es wird auch sehr glaubhaft gedroht. Ne? Es werden teilweise Leute, die auspacken, einfach umgebracht. Also es war in Großbritannien so der Fall.
Wo ja sogar die Polizei mit unter der Decke steckte in Großbritannien. Da gab es ja dann die Cop Days, wo die Bullen mal selber mitgemacht haben. Was ich mir für Berlin problemlos so vorstellen kann. Also in Berlin kannst du in weiten Teilen die an den Abschaum in Uniform, da der Polizei heißt, nicht mehr unterscheiden von den Clan-Kriminellen ohne Uniform. Das sind gleichen Familien, wie die sich in Neukölln in die Arme fallen und gegenseitig mit Habibi begrüßen. Also die Angst hätte ich als ein Mädchen da auch. Also ganz klar, völlig verständlich. Vielleicht tut sich ja doch was, Milena. Vielleicht gibt es ja doch eine winzige Veränderung. Reitschuster schreibt über eine Äußerung von Harald Martenstein über all das, auch vor dem Hintergrund von Ciuta. Da schreibt Reitschuster, es sind Sätze wie in Stein gemeißelt, die Harald Martenstein da heute in der Welt schreibt. Ganz offen spricht er von Eroberungsmigration und kommt zu folgender düsterer Prognose. Es wird Europa zerstören, für immer. Das ist schade. Der Artikel, schreibt Reitschuster, steht leider hinter einer Bezahlschranke, aber ich finde ihn so wichtig, um ihn dahinter versteckt zu bleiben und dann gibt Reitschuster ihn in weiten Teilen auf seiner Seite wieder. Und Harald Martenstein hat ja mit dir die Gemeinsamkeit, Milena, kann man sagen, dass ihr mal bekennende Sozialdemokraten und alte Linke seid. Und wenn dieser Begriff Umvolkungsmigration und Zerstörung selbst bei einem Harald Martenstein dann mittlerweile ankommt und bei einem Boris Reitschuster, der ebenfalls ja aus der sozialdemokratischen Ecke kommt, dann tut sich ja vielleicht in weiten Teilen doch was.
Nein, es ändert nur wahrscheinlich bald den Status von Harald Martenstein. Der wird wahrscheinlich bald umstritten heißen, ja? Weil anstatt das Problem in irgendeiner Form zu bekämpfen, wird es ja nicht. Da wird ja alles getan, um diese Menschen weiter hereinzuholen. Wir geben euch alles, Geld, Wohnung, Krankenversicherung. Nein, ihr müsst nicht dafür arbeiten. Das ist ja die Message immer noch, ja. Und es wird ja auch nicht abgeschoben. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kernpunkt. Warum wird nicht abgeschoben? Fast alle Marokkaner oder Nordafrikaner, die in Deutschland sind, und die Marokkaner haben eine, wie ist das, 8-mal höheren Kriminalitätsbelastung, weil also ne, die Kriminalitätsbelastung von marokkanischen Tatverdächtigen ist bei Gewaltdelikten rund 8-mal höher als die von Deutschen. Ja. So, ja, aber die haben die Marokkaner haben eine Anerkennungsquote bei Asyl von 4,5%. Ja? Also alle anderen dürfen nicht bleiben. Und bei den anderen Nordafrikanern ist es ähnlich. Aber sie werden nicht abgeschoben. Ja. Sie sitzen also rum und haben keine Perspektive. Also man wartet quasi darauf, dass sie kriminell sind und werden. Ja. Weil ich will nicht sagen, was sollen sie sonst machen? Das wäre jetzt eine Täter-Opfer-Umkehr. Das will ich auf keinen Fall. Aber warum werden die nicht abgeschoben? Ich meine, den Vogel abgeschossen hat jetzt die ehemalige britische Ministerin Edwina Curry. Die hat vorgeschlagen.
Nein, hat sie nicht. Nee, ich habe mir das Video angeschaut. Sie hat es nicht vorgeschlagen.
Wir müssen auch sagen, was.
Na klar, mach das, Entschuldigung.
Nee, sag du jetzt.
Weil also Apollo News hat berichtet, ja diese ich wollte das nur sagen, bevor es korrigiert werden müsste. Die Apollo News berichtete, diese Dame, und sie haben das Video dazu auch gebracht, aber als Ex-Politikerin gefordert, es sollten Bordelle eingerichtet werden, namentlich ein Bordell für 1200 junge Männer, die auf einem britischen Dorf untergebracht sind. Wenn man sich das Video anschaut, dann hat sie das nicht getan. Sie hat nicht gefordert, das zu tun. Sie sagte,
vorgeschlagen habe ich.
Nein, auch das nicht. Sie hat gesagt, das, was sie wohl am ehesten bräuchten, 1200 junge Männer unbegleitet, wäre ein Bordell. Aber das werden sie wohl sicherlich nicht bekommen. Also das hat sie in einem Kontext getan, als es um diese Maßnahmen ging und was diese Menschen nun bräuchten oder ihnen helfen würde, und hat das auch in einer Tonlage und dieser typisch britisch humorigen Art getan, dass man die Überzeichnung da drin durchaus erkannt hat. Sie hat das also weder für das Richtige, als das Richtige dargestellt, noch den Eindruck erweckt, sie würde das selbst fordern. Und dass sie damit darauf hinweist, dass natürlich 1200 junge Typen, die auf dem Dorf rumsitzen, bei jeder Frau, die sie im Vorbeigehen irgendwie da vor der Nase haben, bestimmte Gedanken haben, das ist vollkommen richtig und ja das naheliegende Problem. Also, dass sie das irgendwie gefordert oder für gut geheißen hat oder vorgeschlagen hat, kann man da wirklich aus dem Video nicht rauslesen. Ich habe es mir deswegen sehr genau angeschaut. Also ich finde das eine unseriöse Wiedergabe von Apollo.
Aber die Rechtfertigung, sage ich jetzt mal, die hat man schon gehört von linker Seite. Also das habe ich jetzt schon von dem einen oder anderen gehört. Also hätten sie mehr Geld, könnten sie ja in Puff gehen. Von daher mehr Sozialgeld, dann gibt es weniger Sexualdelikte. Also das wurde schon ernsthaft vertreten von Leuten, die sich online zum politischen Zeitgeschehen äußern. Und das ist, warum werden sie nicht abgeschoben, hast du gefragt? Weil es genauso sein soll. Also das, was ein System macht, ist das, was ein System machen soll. Und das System der Migration ist momentan einfach gegen das, gegen das Einheitsbrauen.
Jetzt hast du es, Milena, endlich mal erklärt.
Ja, endlich hat es mir mal jemand erklärt. Ich wollte nur sagen, dass das einer der Kernpunkte ist. Das ist einer der Kernpunkte, dass diese Leute, und dann kommt immer, wenn das Thema aufkommt, wird dann ein Flieger für teures Geld gechartert und dann werden 20 Familien, die ausreisen wollten, und drei Straftäter
in den Horrorknast in Afghanistan.
Schlimmer, irgendeiner, der tatsächlich seit 20 Jahren da ist, arbeitet, sich integriert hat und der rausgerissen wird, völlig ohne jeden Grund und ohne Not. Und dann wird gesagt, schau mal, wie schlimm Abschiebung ist, weil jetzt muss hier Abdullah gehen, der mittlerweile fließend Schwäbisch spricht und seit 20 Jahren da arbeitet, um damit sie mal wieder allen zeigen, wie grauenhaft Abschiebung ist. Also ja, die Show, darauf können wir uns dann auch wieder vorbereiten. Und sie haben allen Grund zur Ablenkung, denn ganz zum Schluss schauen wir immer auf die deutsche Restwirtschaft. Ihr wisst das. Wer Lust hat auf einen genaueren Blick auch im Kontext der Weltfinanzen, der ist herzlich eingeladen, sich das nackte Geld zu geben, das immer freitags früh um 6 erscheint, wo Banker Hermann mir die Finanzwelt erklärt und Mike the Pirate auch die Kryptowelt dazu analysiert. Für Deutschland, so als Überblick für alle Nichtwirtschaftsexperten, ist eigentlich aussagekräftig, was News berichtet. Der Gesamtbeitragssatz der Sozialversicherung soll nach Angaben der Bundesbank bis 2028 um fast 2 Prozentpunkte auf 44,25% steigen. Bereits 2028 sind ihre Rücklagen nach der Bundesbankprognose weitestgehend aufgebraucht. Ja, die Firmenpleiten nehmen derweil auch immer weiter zu. Bis Mitte des Jahres gab es in Deutschland knapp 13.000 Firmenpleiten, weiß Bild, so viele wie seit 2013 nicht mehr. Das sind eigentlich so die Eckpunkte und mir fehlt.
Es gibt eine Erfolgsmeldung aus der Wirtschaft diese Woche. Siemens Energy. Die verkaufen gerade richtig Gasturbinen, vor allem in die USA. Also hinter mir hustet Lissi übrigens, falls sich jemand wundert.
Nicht die Gasturbine, die du gerade
gekauft hast. Nein, das war nicht die Gas. Nein, die verkaufen richtig Gasturbinen, weil die in den USA jetzt also viele Unternehmen bauen dort eigene Gaskraftwerke für die stromhungrigen Rechenzentren. Hm. Ja? Und Deutschland dagegen schafft es hier nicht mal, Gaskraftwerke als Backup für den Flatterstrom zu bauen. Die sind, glaube ich, seit 10 Jahren in Planung. Und die werden einfach nicht gebaut, ja. Und dann, ja, bei Dunkelflaute Problem. Also die kriegen nichts hin. Aber immerhin Siemens Energy profitiert ein bisschen von den Gasturbinen. Aber es gibt noch etwa ein Hoffnungsschimmer. Und zwar ist dieser Hoffnungsschimmer Bundeskanzler Merz. Also er will jetzt endlich die Wirtschaft, also eine Kabinettsklausur machen, bei der Wirtschaft und die Stärkung von Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit im Zentrum stehen.
Das ist ja alles gut. Das ist doch endlich alles gut.
Natürlich auf einem Schloss Neuhardenberg in Brandenburg, ja. 25. und 26. August. Also, das Schloss muss ja sein für die schönen Bilder, die dann den Kanzler in Action zeigen beim Händeschütteln seiner prominenten Gäste. Und laut Tagesordnung sollen auch einige Innovationen konkret vorgeführt werden. Moment,
jetzt. Moment, neue Kappen, die an die Plastikflaschen angelötet sind?
Nein, eine Flugdemonstration der neuesten Abfangdrohne des Münchner Herstellers Titan Technologies.
Und zwar Klaus, der Leipziger Busfahrer.
Genau, der wird die vorführen. Und der sagt jetzt, Bundeskanzler Merz sagt jetzt, ich werde Deutschland auf Kurs bringen.
Wirklich?
Ja.
Geil.
Das ist ein Weltartikel. Ich musste so lachen, als ich den gelesen habe.
Na gut, Moment, da hat er recht, ne? Also es ist wie mit dem Dateneigentum von Palantir. Er wird Deutschland schon auf Kurs bringen. Ich sag's dir.
Ja, aber nur welchen Kurs?
Ja, ne? Eben. Eine habe ich noch in Sachen Wirtschaft, weil es ist wirklich wichtig, auch wenn es unfassbar langweilig klingt. Nicht abschalten, ganz kurz dabei bleiben. Die EU-Verpackungsverordnung, die sollte nämlich jetzt eigentlich kommen, aber die EU-Kommissarin, die mit zuständig ist, eine Frau Roswall, teilte mit, nationale Behörden sollten nun vorerst auf Sanktionen gegen Unternehmen verzichten, die diese Verpackungsverordnung verletzten. Klingt wie eingeschlafene Füße, ist aber wahnsinnig relevant, denn diese Verpackungsverordnung sieht im Prinzip vor, dass ein Einzelhändler oder ein Kleinunternehmen, das irgendwo in Wanne-Eickel sitzt und Blumentöpfe nach Spanien schicken möchte oder von mir aus Unterwäsche nach Norwegen, das nicht mehr darf. Also im Prinzip verbietet die EU-Verpackungsverordnung kleinen Firmen innerhalb der EU Waren zu versenden, wenn sie nicht in dem Zielland, wo ihre Ware hin soll, einen gesetzlich bevollmächtigten Verpackungsvertreter haben. Das ist auch kein Scherz, sondern...
Für jedes Land einen, ne?
Ja. So, und wenn Milena jetzt ihre fußgemalten Decken zum Beispiel, keine Ahnung, nach Zypern verschicken möchte, dann geht das nicht.
Ich lass Lissi malen.
Oder so.
Riesengeschäft bis jetzt.
Oder so. Dann geht das nicht, dann könnte man sie sofort pleite machen und harte Untersuchungen gegen sie eröffnen, weil sie ja keinen Verpackungsvertreter vor Ort hat. Sie kann natürlich einen benennen, gegen Geld. Und das könnte natürlich dazu führen, dass sich für ein kleineres Unternehmen, was nicht unbedingt Amazon heißt oder irgendein Großversender ist, das Ganze nicht mehr lohnt. Und man könnte auf den Gedanken kommen, dass diese Maßnahme eine weitere Mafia-Maßnahme dieser ungewählten, undemokratischen Verbrecherbande in Brüssel ist, die den kleinen Wirtschaftstreibenden eben die Unabhängigkeit nehmen möchten, um Großkonzerne zu... Aber das ist ja nur meine staatsfeindliche Interpretation.
Aber da sagt ein Unternehmer, sagt bei Apollo News, für uns ist es einfacher, in die USA zu verkaufen, als nach Bulgarien.
Ja.
Und das ist eine Verordnung der Europäischen Kommission, die ja einen vereinigten europäischen Markt voranbringen will. Die kappt den Handel komplett. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Ja.
Naja, welchen Handel halt? Ne? Sie kappt wieder den Handel.
Ja,
von
den kleinen Handel.
Genau so ist
ja,
es.
Ja, genau.
Ne? Das schon. Aber
das ist eine Mafia-Veranstaltung, ja.
Ihr wisst ja, gar nichts hat mit irgendwas zu tun und nur weil ein Clownsfeld hier seine rechtsradikalen Thesen verbreitet, ist das noch lange nicht wahr, sondern pure Desinformation und nicht die gute Art Desinformation, die ihr jetzt in Zukunft installiert bekommt vom BND auf euren Handys zu Hause. Ihr müsst also gar nichts machen, nur die Geräte liegen lassen und das Haus verlassen.
Ja, mach mal das Handy aus zwischendurch, also macht es.
Okay, zum Beispiel jetzt, weil wir sind hier durch und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen, abgesehen von dem, was ich schon so lange sagen muss. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das launige Gespräch. Clownsfeld und Milena Preradovic. Das war Nummer 255 des Nacktnews. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.